Ja, ich begrüße Sie herzlich zur sechsten, nicht? Siebten Vorlesung zum Thema Revenue Management IT-Systeme. Ein Teil der Vorlesung wird sich darauf beziehen, dass wir auch die Geschäftsprozesse kennenlernen, die dann durch die IT unterstützt werden. Ich sag mal salopp, das ist eigentlich viel interessanter als die IT, die dahinter steckt. Deswegen, außerdem erfahren Sie heute die Geheimnisse, die dahinter stehen, wie eine Airline ihre Preise macht. Das heißt, es ist bares Geld wert, was Sie heute erfahren. Sie können nämlich viel geschickter dann Ihre Airline-Tickets kaufen, wenn Sie das alles beherzigen, was ich Ihnen sage. Gut, Literaturangaben. Es gibt natürlich auch jede Menge hochspezialisierter Literatur, die sich mit dem Optimierungsproblem einer optimalen Steuerung auseinandersetzt. Für den es interessiert. IT-technisch ist nicht alles da von Relevanz. Sie erinnern sich vielleicht nochmal, letztes Mal hatten wir die verschiedenen Vertriebssysteme, also das Frontend zum Beispiel für das Ticketing oder für das Miles & More-System oder für diese Kunden, also Corporate Customers für die Verträge kennengelernt. Das waren dann eher Marketing- oder Distributionsthemen. Heute sind wir wieder an der Schnittstelle zwischen Marketing und der eigentlichen Netz- oder Flugplanung. Und zwar, wenn Sie mal diesen Netz- und Flugplan aufgestellt haben, müssen Sie ja irgendwann sagen, wie viele Sitze Sie zu welchem Preis verkaufen. Und das ist der heutige Gegenstand der Vorlesung. Ich will nur sagen, das ist jetzt nicht einfach nur ein reines Pricing eines fabrizierten Gutes, sondern das hängt natürlich ganz eng mit Ihrem Marketing zusammen. Beispielsweise, wenn Sie jetzt den 99 Euro Return Tarif groß vermarkten wollen, müssen Sie auch hier umgekehrt sicherstellen, dass der x-fach buchbar ist. Ansonsten läuft die gesamte Marketingkampagne ins Leere. Also enger Zusammenhang zwischen Marketing und Angebotsplanung. Und hier nochmal sozusagen rausgezoomt, dort wo sich das Yield Management, praktisch die Preissetzung und die Marketing treffen, ist eben genau bei dem Punkt Preis. Und Preis als einer der Themen, die eben das Marketing ausmachen. Der andere Zusammenhang, vielleicht auch noch mal kurz zu erwähnen, natürlich hängt es auch ganz stark damit zusammen, welche Kapazitätssteuerung Sie machen. Als Airline heißt Kapazitätssteuerung, auf eine Strecke ein kleines Flugzeug oder ein großes Flugzeug draufzusetzen und diese Kapazität durch eine geschickte Preissteuerung zu vermarkten. Dann gibt es hier noch mal eine Kleinigkeit, aber interessante Feinheit. Nicht nur die Airlines, sondern auch andere Anbieter sind gut beraten zu überbuchen, immer dann, wenn sie eine feste Infrastruktur haben und die eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Leute nicht kommen, müssen sie halt überbuchen. Das gilt genauso für Hotels. Die Bahn hat es besonders einfach, die überbucht einfach, wenn die Leute dann Stehplätze bekommen. Das können wir leider weder in der Airline-Industrie noch in den Hotels wirklich gut machen. Also insofern ist da eine gewisse Intelligenz gefragt. Das kennen Sie noch vom letzten Mal, aber nochmal als Erinnerung. Es ist schon ein bisschen komplizierter, als man sich denkt. Sie haben einen Reisewunsch und bedienen sich jetzt irgendwie entweder eines Internetportals, eines Reisebüros oder einer Airline-spezifischen Website, wenn Sie schon wissen, zu welchem Anbieter Sie gehen wollen. Dann ist es immer so, dass diese Frontends sich ihre Verfügbarkeiten und Preise aus diesem Global Distribution System rausziehen. Das waren diese Greenscreens, diese antiquierten Greenscreens als Oberfläche. Das benutzt heute kaum einer mehr, aber nur so als Gedankengut. Und diese GDSs ziehen natürlich dann jeweils aus den einzelnen Inventars, also Inventories der Airlines, wie viele Sitze zu welchem Preis verfügbar sind. Und in einem guten GDS-Display haben Sie ja vielleicht 25 Airlines. Und diese 25 Airlines in einem Screen sind zusammengestellt aus den 25 Airline-Inventories, die das GDS abgefragt hat. Und wenn man die Airline-Perspektive nimmt, wie wird eigentlich das Inventory gesteuert, dann ist es eben immer durch ein Zusammenspiel mit einem mehr oder weniger intelligenten Revenue-Management-System, hier mal so kurz dargestellt, dass einerseits in das Inventar die Verfügbarkeiten reingibt und sagt, wie viele Plätze sind jetzt noch verfügbar. Umgekehrt sagt das Inventar auch netterweise dem Revenue Management System, wie viele Buchungen sind denn reingekommen. Das ist ja ein dynamisches System. Das heißt, wenn mehr Buchungen als erwartet reingekommen sind, dann wird das Revenue Management System hoffentlich reagieren und sagen, ups, da ist mehr Nachfrage, als wir gedacht haben. Was macht es dann? Erhöht den Preis, beziehungsweise würde der Kapazitätssteuerung sagen, setzt ein größeres Flugzeug ein. Beide Möglichkeiten gibt es. Hier gehen wir mal der Einfachheit von aus, es ist eine fixe Kapazität zu vermarkten. Gut, GDS-Perspektive nochmal, da wird, wenn die Buchung dann entsteht, dieser Record angelegt mit Namen, Carrier Code, Flugnummer, Buchungsklasse, dieses N und jede Menge weiterer Informationen, die für uns jetzt nicht relevant sind, irgendwelche Servicebedarfe. Das ist praktisch sozusagen der Buchungsrecord im GDS, der dann im Inventar, ohne jetzt die ganzen Detaillierungen, dem Inventor ist ja völlig egal, ob Herr Schmidt oder Herr Meier fliegt, da muss man wissen, da ist ein Satz gebucht worden. Das heißt, das Inventar besteht für einen gegebenen Flug. Das ist jetzt meinetwegen dieser Flug Frankfurt-Tegel. Datum steht nicht da, aber am 6. Juni. Dann und dann Abflugzeit, dieses Flugzeuggerät Airbus 300-600. Und dann gelistet für diesen Flug für alle Buchungsklassen. Und Sie sehen hier die verschiedenen Buchstaben des Alphabets. Und es ist auch wirklich so, so idiotisch sich das anhört, es gibt 26 Buchungsklassen aus dem einfachen Grund, weil ein GDS, weil dieser Kanal nicht mehr als 26, also weil das Alphabet 26 Buchstaben hat und dieser Kanal nicht mehr als 26 Buchstaben vertreiben kann. Das ist einstellig. Da könnt ihr mal auf die Idee kommen, macht doch mal eine zweite Stelle dahinter, dann könnt ihr schon 625 vertreiben. Also das ist noch älter als das Jahr 2000-System. Diese GDS sind in den 60er Jahren gebaut worden und man hat bisher noch nicht die Muße gefunden, das abzulehnen. Oder der Business Case ist einfach dafür dann nicht gut genug. Aus Airline-Perspektive ist es natürlich völlig idiotisch, dass wir uns an 26 Buchstaben festhangeln müssen. Selbst wenn Ihnen jetzt 26 viel erscheinen, aus einer Preisdifferenzierungsperspektive ist es eine Katastrophe. Und wenn Sie einen A380 mit bei uns 526 Gästen nehmen, da hätten wir gern schon ein bisschen eine feinere Steuerung. Und es gibt faktisch auch wirklich manchmal ein Gekloppe zwischen ja, verschiedenen Pricern und Revenue Managern, wenn wir jetzt eine neue Buchungsklasse brauchen, weil wir zum Beispiel eine Premium Echo einführen, also die Economy Class auf der Langstrecke unterteilen in eine Premium Echo mit ein bisschen mehr Beinfreiheit und eine normale Echo, dann müssen Sie in der Premium Echo auch irgendwelche Buchstaben, die müssen Sie ja wahrscheinlich aus der alten Echo rausnehmen. Dann sterben die Revenue Manager der alten Echo und sagen, ihr könnt mir doch nicht einfach einen Preispunkt hier rausnehmen, das geht gar nicht. Wir können aber auch keine griechischen oder kyrillischen Buchstaben einführen, wäre auch nochmal eine Idee, das kann auch das Reservierungssystem nicht. Insofern, also wir sind, haben wirklich 26 Buchstaben, 26, damit 26 Töpfe für diesen Flug. Gut, der A300 hat so 270 Plätze gehabt, da ging das noch, aber bei 500 ist es definitiv zu wenig. Und dann sehen Sie jetzt hier immer Zahlen hinter den einzelnen Zahlen und das sind dann die bereits dort eingeflossenen Buchungen. Also meinetwegen hier in der W-Klasse sind schon 12 gebucht, in der S-Klasse 13, K25 und so weiter. Das ist ein Snapshot aus dem Inventory für einen ganz bestimmten Flug zu einer bestimmten Uhrzeit. Hier nochmal die Übersicht. Von den 28 Business Class Sitzen Kapazität sind 16 gebucht. Von den 218 in der Economy Class sind immer schon 171 gebucht. Und dieser Buchungsstand ist wiederum wichtige Rückmeldung für das Revenue Management System bei der Anzeige weiterer Verfügbarkeit. Ja, also es gibt hinter jeder Buchungsklasse oder hinter vielen Buchungsklassen nochmal weitere sogenannte Konditionen. Zum Beispiel können Sie vielleicht diese W-Buchungsklasse nur dann buchen, wenn sie mindestens zwischen Hin- und Rückflug ein Sonntag ist. So eine Sunday Return Rule, um Geschäftsreisende auszuschließen, weil die meistens am Sonntag zu Hause sind statt auf Reisen. Oder Advanced Purchase ganz häufig. Sie müssen das mindestens 3 Wochen vorher gebucht haben. Ansonsten gibt es diesen günstigen Preis nicht. Also sowas sind sozusagen Nebenbedingungen, manchmal noch in den einzelnen Buchungsklassen. Ansonsten, die ganzen Low-Cost-Carrier haben ja überhaupt keine Bedingungen. Bei denen ist das einfach nur, sind das einfach nur Preispunkte von whatever, 20 oder 19 Euro, 29 Euro, 39 Euro und so weiter, geht einfach die Flöte der Preispunkte hoch. Gut, nochmal, was ist Revenue Management? Also zu Deutsch eigentlich Erlös- oder Ertragsmanagement. Das ist rein mechanisch gesagt die Zuordnung von Preisen zu Buchungsklassen und die Definition von Verfügbarkeiten von Sitzen in diesen Buchungsklassen. Also der Ansage, wie viele Sitze sollen in der Buchungsklasse verfügbar sein. Und hier ist schon ein ganz wichtiger Punkt, mit dem Ziel, den Ertrag des Fluges zu maximieren. Es ist zum Beispiel nicht das Ziel einer Airline, alle Sitze voll zu kriegen. Und das Interessante ist, man kann dann ja für eine gegebene Nachfrage ausrechnen, welche Verteilung von Buchungsklassen den maximalen Ertrag gibt. Und diese Verteilung muss nicht zu 100% Sitzladefaktor führen, häufig im Gegenteil. Also der Revenue-optimale Sitzladefaktor kann durchaus bei 70% liegen. Warum? Weil, wenn Sie jetzt versuchen, den Sitzladefaktor zu sehr zu steigern, verkaufen Sie zu viele billige Tickets, obwohl die Leute bereit wären, ein bisschen mehr zu zahlen. Und dann kriegen Sie natürlich dann nur, um die maximale Preisbereitschaft rauszukitzeln, kriegen Sie natürlich nur eine bestimmte Anzahl an Gästen und die kann durchaus weniger als 100% der Sitzplätze des Fluges sein. Also Preise zu Buchungsklassen und sagen, wie viele Sitze in der Buchungsklasse drin sein sollen. Ja, hier ist nochmal ganz simpel die Preis-Ertragskurve und mit einer ganz, na gut, vielleicht erst nochmal ganz kurz, bevor wir zu Persil und Tandil kommen. Also das ist Preishöhe und das ist hier die Kapazität oder Nachfrage. Und je feiner man die einzelnen Preispunkte setzen kann, desto besser kann man hier die Zahlungsbereitschaft ausschöpfen. Also ganz blöd wäre es, wenn man nur einen Preis hätte, hier in diesem ursprünglichen Diagramm, dann würde man halt nur diese Menge bekommen, also diese Kapazität füllen, beziehungsweise man würde hier zu wenig verlangen. Es ist schlau, also hier nochmal ein hochpreisiges Produkt ranzusetzen und hier ein niedrigpreisiges Produkt und nochmal den Teil der Kapazität abzuschöpfen. Und jetzt kann man natürlich fragen, wer ist denn so blöd und kauft hier so ein teureres, wenn es auch ein billigeres Ticket gibt? Nur dann, wenn Sie auch gewisse Restriktionen haben, beispielsweise der Sonntag muss dazwischen sein, nur dann gibt es ein billiges Ticket oder mindestens 3 Wochen vorher gebucht, nur dann gibt es ein billiges Ticket und solche Dinge. Also insofern, das Produkt ist nicht nur, wo man sitzt, ob Business oder Economy Class, also wie viel Sitzabstand oder Beinfreiheit man hat, sondern aus dem, wo man sitzt und diesen Fare-Restriktionen, das ist dann erst das, was man eigentlich ein Produkt nennt. Das schafft natürlich an Bord des Flugzeugs, wenn die Leute sich immer darüber unterhalten würden, wie viel sie gezahlt hätten, sorgt das natürlich für Irritation, weil das dann ein 99-Gast vielleicht neben einem 500-Euro-Gast sitzen kann. Aber der 99-Euro-Gast hat vielleicht schon ein halbes Jahr vorher gebucht, während der 500-Euro-Gast erst vorgestern buchen musste, weil er erst erfahren hatte, dass er seinen Flug antreten soll. Da sagt man immer, das Produkt ist das gleiche. Natürlich ist es das physische Produkt ist das gleiche, aber wir haben ja auch einen informatorischen Anteil. Und dieser informatorische Anteil ist, je früher man bucht, desto billiger ist es. Gut, und Aldi oder wer auch immer, also gut, das ist Aldi und wir machen das natürlich auch so, indem man verschiedene Produkte, hier Waschmittel, reinlegt in so eine Zahlungsbereitschaftskurve, um das optimal abzudecken. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn Persil deutlich besser ist als Tandil, sonst geht halt der gesamte Marktpreis runter. Das nennt man dann Kommoditisierung. Ja, Frage, also was ist hier die Fair-Restriktion in dem Waschmittelbeispiel? Genau, andere Qualität oder umgekehrt aus Verbraucherperspektive ihre Bereitschaft, die Wäsche zu ruinieren, indem sie ein billiges Waschmittel nehmen oder zu schonen. Und der andere Punkt, der Unterschied zu einer Airline. Genau. Also hier unterscheidet physisch das Produkt, das sieht jeder sozusagen oder kann das spüren. Während, wie gesagt, beim Airline-Sitz, wenn man da in der gleichen Compartment, also gleichen Sitzkategorie sitzt, dann sieht man erstmal keinen Unterschied. Und Persil wird auch nicht billiger, wenn man es 6 Wochen vor der Wäsche kauft. Also insofern, der Zeitfaktor ist hier auch nicht drin. Man könnte natürlich sagen, doch wird es, wenn man es in Mengen kauft. Also wenn man hier Mengenfaktor hat, dann wird es natürlich auch billiger. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Gut, Preiselastizität. Die Steigung der Kurve ist definiert prozentuale Absatzveränderung durch prozentuale Preisänderung und eben definiert durch diese Parameter. Wenn Sie das interessiert, können Sie nachlesen im Sterzenbach, Conradi oder wo auch immer, in jedem normalen Buch zur Absatzwirtschaft. Gut, jetzt ist es ja bei uns ein bisschen komplizierter, weil es Zeiten gibt, in denen eine hohe Nachfrage existiert. Also SLF steht für Sitzladefaktor. Das ist die Anzahl der Sitze, auf denen jemand sitzt. Also Sitzladefaktor 100% heißt, alle Plätze belegt. Und 70% heißt, man hat noch 30% freie Sitze. Und wie gesagt, Zeiten hoher Nachfrage bzw. Zeiten geringerer Nachfrage. Und beides sind Ansatzpunkte für das Revenue Management System. Hier natürlich, indem man versucht, mit günstigeren Tickets zu locken und hier, indem man versucht, die günstigen Tarife vielleicht gar nicht erst zu verkaufen, sondern alles hochpreisig zu stellen. Und also sozusagen die Philosophie des Revenue Management und Pricing ist, wir haben eine gegebene Kapazität und versuchen sie ertragsoptimal auszulasten, während die Flugplanung, Scheduling und auch Flugzeugassignment natürlich sagt, wir müssen die Kapazität der Nachfrage anpassen. Dies hier ist ein langfristiges Thema, das kann man vorab für eine ganze Flugplansaison machen und dieses ist dann ein langfristiges und kurzfristiges Thema, was dann für eine gegebene Kapazität etwas optimiert. Ja, jetzt wird es ein bisschen wahrscheinlichkeitstheoretisch. Und zwar jetzt mal nur an dem Beispiel, dass wir 2 Klassen haben. Also wir tun mal so, das Alphabet hätte nur 2 Buchstaben und das eine wäre Economy, das andere ist Business. Also eine freie Kapazität C1, das ist hier das ganze Flugzeug und 2 Produkte, 1 und 2, also Business und Economy. Das hier ist Business, F1 ist größer als F2, Business ist teurer als Economy und die Nachfrage XI, also X1 und X2 nach Business und Economy, hat eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Man weiß mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, für einen gegebenen Flug zu einer gegebenen Uhrzeit kommen so und so viele Leute, die das Billige kaufen und so viele Leute, die bereit sind, den höheren Preis F1 zu zahlen. Und jetzt eben die große Frage, wie viele Plätze hier soll man schützen, und zwar schützen, weil man könnte natürlich sagen, wir verkaufen das ganze Flugzeug für den billigen Preis F2. Das wäre eine Lösung, aber sicher nicht die ertragsoptimale. Das andere Extrem wäre, wir verkaufen gar nichts zu F2, sondern wir machen einen All-Business-Flieger. Ginge auch, aber bestimmt auch nicht oder ganz selten ertragsoptimal. Das heißt, irgendwo wird man hier eine Entscheidung treffen müssen, wie viele Plätze man für das teure Produkt F1 reserviert. Also wie viele Business-Plätze man sichert. Und das hängt natürlich an der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also, und die Lösung ist eben, wenn man es rein deterministisch macht, würde man sagen, Business Class muss so viel Sitze geschützt werden, wie der Erwartungswert der Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Business-Nachfrage gibt. Das Problem ist nur, wenn man das so deterministisch macht, hat man die Zufallsschwankung ignoriert und man hat auch so getan, als sei Risiko und Kosten, also der entgangene Ertrag durch zu viel oder zu wenig geschützte Plätze, dass das nicht gleich ist. Also so eine Steuerung kann zu restriktiv sein. Also restriktiv heißt für F2, also in der Economy werden zu wenig Sitze verkauft, sprich die Business ist zu aufgeblasen, falls nämlich zum Beispiel das F2 größer ist als die Hälfte des Economy-Tarifs. Falls Economy-Tarif mehr ist als die Hälfte des Business-Tarifs, so rum. Oder wenn das kleiner ist, dann ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung hier zu offen. Das heißt, da hat man eine zu kleine Business und verschenkt sozusagen Ertragspotenzial, indem man später Business-Gäste abweist. Und deswegen gibt es statt dieser deterministischen Optimierung eine andere Lösung, nämlich Littlewoods Lösung. Und um Sie gerade mal dahin zu führen, ein ganz konkretes Beispiel. Sie haben hier eine Entscheidung, ein Kunde, also wir haben einen freien Sitz zu verkaufen, ein Kunde bietet 300 Euro und das Prognosesystem, was ja Bestandteil des Revenue Management Systems ist, sagt, dass später noch ein Kunde mit der Wahrscheinlichkeit P kommt, der 400 Euro zahlt. Sollen wir den Sitz verkaufen für 300 Euro? Ja oder nein? Das hängt natürlich davon ab, wie groß P ist. Und zwar, der Kunde kommt, nein, wenn der Wahrscheinlichkeitswert 1 minus P für den Ertrag 0, dann haben wir den Ertrag 0 und wenn er kommt, dann haben wir natürlich Ertrag 400. Also der erwartete Ertrag ist P mal 400, wenn wir das an den 400 Euro Kunden verkaufen, beziehungsweise der sichere Ertrag, wenn wir es direkt an 300 Euro Kunden verkaufen. Also, Sie sehen hier schon, wenn P größer als 75% ist, klar, wird man auch so machen, wenn mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 3/4 noch einer vorbeikommt, der mehr als 1/4 zahlt, klar, da wartet man. Es stellt sich das für sich vielleicht ein bisschen künstlich dar, weil Sie kein Programm haben, was Ihnen sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit noch ein Kunde vorbeikommt, der mehr zahlt. Wir haben das und deswegen ist diese Frage durchaus sinnvoll. Ich schätze aber auch, genauso wenn Sie jetzt hier irgendwie irgendwelche physischen Güter oder auf einer Versteigerung oder so verkaufen, da haben Sie häufig ein Gespür, wie die Nachfrage ist und dann laufen implizit genau solche Überlegungen ab. Gut, Littlewood hat das Problem gelöst in einer sogenannten Littlewoods Rule, mathematisch so ausgedrückt, also jetzt ist F2 war ja der billige, F1 der teure, dass F2 gleich F1 gleich der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Nachfrage X1 größer als P2 ist, also der Anzahl Plätze hier für das Produkt P1. Oder mal anders ausgedrückt, im normalen verkaufe so lange billige Sitze, bis der Quotient von F1 durch F2 kleiner oder gleich der Wahrscheinlichkeit ist, dass die Anzahl der Sitze X1 größer gleich P1 ist. Oder noch einfacher, bis der sichere Ertrag F2 kleiner ist als der erwartete Ertrag in der höheren Klasse. Und das ist ja genau das, was hier passiert ist. Sie warten, also Sie verkaufen nicht für 300, wenn der erwartete Ertrag für den 400er größer ist, also P mal 400 größer ist als 300. Genau dieses Thema ist in Littlewoods Rule praktisch ausgedrückt. Und dadurch haben sie ja praktisch immer sichergestellt, irgendwann werden sie F2 nicht mehr verkaufen, weil je länger sie warten, desto mehr steigt ja der Erwartungswert, dass endlich mal einer vorbeikommt, der das teure Produkt verkauft. Also hier können Sie praktisch mit Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsverteilung ausrechnen im Zweiklassenproblem, was eine optimale Steuerung ist. Wenn Sie jetzt natürlich von 2 Klassen auf 26, ja hier nochmal vielleicht nochmal hier, das ist hier die Nachfragekurve, wie eben bei die kumulierte Nachfrageverteilung. Hier die Nachfrage, hier der Preis und Sie würden so lange F2, das billige, verkaufen, bis diese Kurve hier schneidet und dann auf die teureren F1 warten. Das Problem ist halt, wenn Sie das nicht mehr mit 2, sondern n gleich 26 zum Beispiel bei uns lösen wollen, dann gibt es keine immer geschlossene Form mehr, das zu lösen, sondern nur noch heuristische Form. Und die sind von Peter Belobaba und seinem Team am MIT entwickelt worden, Ende der 80er. Da muss er ganz jung gewesen sein, denn die gibt es immer noch. Vor 4 Wochen war ich am MIT und der leitet da auch immer einen Workshop zum Thema Revenue Management. Und er freut sich bester Gesundheit. Also insofern, das ist so ein bisschen der Papst, was Revenue Management angeht. Gibt es aber natürlich, nachdem er das Ende der 80er entwickelt hat, jede Menge weiterer Lösungen. Und manche, die sich auch optimal nennen, aber das immer nur unter ganz gewissen Restriktionen. Jetzt kann man sich akademisch lange darüber streiten, welche der besten Optimierungsmethoden das ist. Wenn man das mal konkret in einem Programm implementiert, sind die Unterschiede so marginal, dass es auch keinen großen Unterschied macht. Jetzt müssen wir noch ein paar Feinheiten des Revenue Managements. Das wäre jetzt ja, wenn man das implementiert, relativ leicht eine Standard-Industrielösung zu finden. Das Wissen ist öffentlich verfügbar, steht eigentlich allen Airlines offen. Aber jetzt kommen noch so ein paar Störfaktoren. Einmal ist das sogenannte No-Show. Das ist ein Passagier, der trotz seiner bestätigten Buchung seinen Flug nicht antritt und nicht vorher storniert. Nette Kunden rufen an und sagen, ich fliege doch nicht. Nicht ganz so nette Kunden oder die vielleicht gerade im Funkloch sitzen, rufen dann nicht an. Wenn sie flexibles Ticket haben, müssen sie auch nicht anrufen, dann können sie sich nach wie vor mit dem Business Class Ticket zum Beispiel aussuchen, welchen Flug sie dann nehmen. Oder wir haben das umgekehrte Show-Up, der ist uns wesentlich lieber als ein No-Show, der kurz vor der Buchung kurz vor Abflug auftaucht, obwohl er keine Buchung hat. Also das Ticket direkt kauft oder ein bereits bestehendes flexibles Ticket für diesen Flug, aber ohne Buchung nutzen möchte. Dazu gibt es dann das schöne Thema der Überbuchung. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal den Ablauf, jetzt mal sozusagen die Systeme, die wir im Revenue Management haben, gegenübergestellt. Eigentlich ist es so ein Flow. Und zwar gibt es ein Prognosesystem, was aus allen möglichen Vergangenheitsdaten, Kalenderdaten, wann ist Ostern, Messekalender, alles Mögliche, versucht eine Prognose aufzustellen, wie viel Nachfrage auf gewissen Flügen erwartet wird. Und netterweise ist er auch so lieb und prognostiziert, Nachfrage sind ja Buchungen, nicht? Also wie viele Buchungen hier zu erwarten sind. Und netterweise sagt er auch, was die erwartete No-Show-Rate ist, die sich auf den Flügen natürlich dramatisch unterscheiden kann. Der zweite Punkt ist, dass diese Nachfragedaten dann zusammen mit der tatsächlich verfügbaren Kapazität und den Preisen, die im System sind, dann in einem Optimierungsverfahren durchgenudelt werden und dann zu einer optimierten Verteilung der Buchungsklassen, also sozusagen wie viele Sitze möchten wir für welchen Preis verkaufen, erstellt wird. Zusätzlich aber auch nochmal eine Überbuchungsoptimierung basierend auf dieser No-Show-Prognose. Und wenn der Optimierer fertig gerödelt hat, normalerweise einmal am Tag, geht das dann als Update in das Inventory, also das Inventar, um dann mit den neuesten, sagen wir mal, Erwartungssteuerungswerten die hereinströmenden Buchungen des Tages bewältigen zu können. Es gibt dann natürlich, also das habe ich jetzt nicht gezeichnet, aber natürlich merkt der Forecaster, wenn jetzt hier mehr Nachfrage in den letzten whatever Tagen auf einem Flug existiert, dann wird er auch seine Prognose in gewissen Modifikationen anpassen. Denn es wäre dumm, diese Zusatzinfo, wie viel eigentlich gebucht ist, nicht zu nutzen. Und hier der Kunde ist jetzt mal so gezeichnet, weil der praktisch dann die freien Sitze aus dem Inventar hoffentlich zu einem schönen Preis schnell kauft. Jetzt vielleicht nochmal gezoomt auf den Forecaster. Ich überspringe jetzt bewusst mal den einfachen Fall, dass wir einen Flug von A nach B haben und alle Leute, die in A einsteigen, steigen in B aus und beenden dort ihre Reise. Aber alle größeren Airlines haben ja mindestens eine Drehscheibe oder ein Hub. Hub ist ja die Narbe im Rad, was sich so dreht. Bei uns sind das Frankfurt und München, was konkret bedeutet, dass wenn ein Kunde von Hamburg nach New York, JFK oder Newark, also sozusagen die Stadt New York, zu zwei verschiedenen Airports fliegen will, man sehr viele unterschiedliche Reisewege hat, die man hier alle mit den Pfeilen angedeutet und die Flugnummer daneben geschrieben. Und im ersten Schritt prognostiziert der Forecaster die Gesamtnachfrage auf dem O wie Origin Hamburg und D wie Destination Hamburg New York. Wie viele Leute wollen insgesamt? Der nächste Schritt ist, dass er diese Nachfrage dann auf die einzelnen Angebotsströme runterrechnet, muss er ja, um zu sagen, sozusagen, wie viel jetzt auf der so und so Maschine hier von Hamburg über München nach New York dann sitzen in einer gegebenen Buchungsklasse und auch noch netterweise Point of Sale, also aus welchem Ursprungsgebiet die Buchung wohl kommt. Warum Point of Sale? Jetzt könnten Sie natürlich sagen, das sollte uns überhaupt nicht interessieren. Der am meisten zahlt, egal von wo aus er losfliegt, sollte auch die Buchung bekommen. Wir würden aber schon gerne auch ab und zu mal nach Ländern steuern. Es kann ja zum Beispiel sein, dass Buchungen aus einem Land, also was jetzt nicht auch den Euro hat, andere Wechselkurse hat, dass wir damit spielen wollen oder dass wir unsere Marktposition in einem gerade neu eroberten Land wie Portugal oder so ausbauen wollen, dann würden wir dem Steuerer sagen, bevorzuge den Point of Sale in Portugal versus den Point of Sale Deutschland. Man könnte es sogar noch weiter treiben, man könnte Point of Sale und Point of Commencement. Point of Commencement ist der Punkt, wo die Reise wirklich begonnen wird und Point of Sale ist dort, wo das Ticket verkauft wird. Eigentlich für uns als Steuerung viel wichtiger, wo der Point of Commencement ist, denn wenn Sie montags morgens einen Menschen von Frankfurt nach Zürich fliegen haben, dann ist das, und der fängt in, also Point of Commencement ist Frankfurt, da ist es wahrscheinlich ein Geschäftsreisender, der in Zürich was zu tun hat, während wenn das der Rückflug eines Hin- und Rückflugs ist, wo dann vielleicht am Freitagabend jemand von Zürich nach Frankfurt geflogen ist, und dann fliegt montags morgens zurück, dann ist das wahrscheinlich ein Freizeit-Privatreisender, denn ja, gut, das macht man am Wochenende in Frankfurt, aber egal, also irgendwie, man kann versuchen, über Point of Commencement oder Point of Sale nochmal zu differenzieren. Jetzt hatte ich schon mal kurz erwähnt, welche Informationsquellen so ein O&D-Forecaster, also O&D, Origin and Destination, das ist sozusagen die tolle Version eines Forecasters. Als wir vor 10 Jahren anfingen, konnten wir nur einzelne Legs, also einzelne Flüge forecasten und hatten immer das Problem, dass wir nicht wussten, wie viele Umsteiger jetzt eigentlich drauf sitzen. Da geht Saisonalität ein, im Sommer wird mehr verkauft als im Winter. Buchungen für zukünftige Flüge, das soll ja vor allen Dingen auch rauskommen, aber vor allen Dingen Buchungen historischer Flüge, natürlich der Flugplan, wann fliegen wir, mit welchem Fluggerät. Dann gibt es schon etwas wie dauerhafte Beeinflussung, könnte sein, wenn wir meinetwegen in irgendeinem Land eine Währungskrise haben oder, sagen wir mal salopp, Iran, Blockade. Also ist natürlich ein ganz anderes Nachfrageverhalten als in normalen Situationen oder als wir da den arabischen Frühling vor 2 Jahren in Nordafrika hatten, auch eine ganz andere Marktveränderung. Sowas wird dann sofort eingegeben, um auf die veränderte Zahlungsbereitschaft zu reagieren. Denn wenn das der Forecaster nicht machen würde, würden wir in den Prognosen völlig daneben liegen. Dann gibt es schon durchaus eine temporäre Beeinflussung, dass wir sagen, wir machen in den ersten beiden Wochen im Mai mal ein Nordamerika-Special und der wird zu einer erhöhten Nachfrage führen. Und natürlich hier alles das, was an Events, Messen, Olympische Spiele in London oder so führen, das muss auch in den Forecaster fließen. Und wie gesagt, die Ergebnisse sind dann Nachfrageprognose pro Reiseweg und diese schöne No-Show-Prognose. Und das wird dann, was macht eigentlich ein Forecaster, in welchem, also vielleicht, jetzt haben wir einen Flug, der geht in 6 Monaten, meinetwegen im Juni nach New York. Wir haben ja immer ein ganzes Jahr lang den Flug im System, also Sie können 364 Tage vorher buchen und wir monitoren, also dann macht erstmal der Forecaster eine Referenzkurve für den Flug. Diese Referenzkurve wird, im schlimmsten Fall machen wir natürlich nicht dauernd, täglich abgedatet. Sie wird tatsächlich nur abgedatet zu sogenannten Data Capture Points. Die liegen bei so einem 360-Tage-Flug natürlich, wenn es weit aus ist, liegen die teilweise mehrere Wochen auseinander. Und je dichter es an den Abflug geht, gehen sie dann bis auf tägliche Update-Routine. Aber jetzt sagen wir mal, wir sind ein halbes Jahr vor Abflug. Das hier ist schon an Buchung reingekommen, die schwarze Kurve, und die Referenzkurve war wesentlich pessimistischer. Andererseits sieht man, dass da kam hier viel, aber die Steigung ist hier viel geringer als die Steigung, die hier erwartet wurde. Insbesondere jetzt, inzwischen, liegt die Nachfrage unter der ursprünglichen Prognose. Das heißt, der Forecaster sollte vielleicht sich doch nochmal überlegen, ob er hier nicht ein bisschen zu optimistisch war. Dann wird er, wenn er ganz scharf nachdenkt, sagen, dass er dann seine Prognose, die ursprünglich mal die blaue Kurve war, absenkt, weil dies hier so eine Art Warnsignal ist, wo er dann von ausgeht, er muss die Prognose absenken und rechnet mit weniger Gästen auf diesem Flug. Und dann, irgendwann fliegt er dann ja ab und dann kann man die tatsächliche Nachfrage mit der Prognose vergleichen und Sie sehen hier auch an dem Beispiel, das Absenken der Prognose führt ja dazu, dass man, was würde man da machen? Was macht denn der Optimierer und das, was dann mit Preisen und so zu tun hat? Wird es billiger oder wird es teurer? Teurer? Wer ist für billiger? Okay. Ja, es ist, teurer ist auch nicht ganz falsch. Es gibt natürlich schon, also normalerweise wird es billiger. Insofern, die Mehrheit hat recht. Trotzdem haben sie einen Punkt, dass man manchmal auch sagt, wenn die Nachfrage jetzt so viel geringer ist, dann schöpfen wir wenigstens das, was an Zahlungsbereitschaft da ist, noch aus und drehen die Preise hoch. Das wäre aber nur eine besondere Situation, wenn man meinetwegen irgendeinen touristisch total unattraktiven Destination hat, und dann sagt, jetzt wollen wir hier den letzten Rest an Leuten, die dorthin fliegen müssen, irgendwelche Geschäftsreisende, Leute, die auf eine Ölplattform müssen oder so, die sollen dann richtig zahlen und deswegen würden wir hohe Preise machen. Aber normalerweise würde man in so einer Situation Preise senken, es würde billiger werden und in dem Fall haben wir es auch gemacht. Man sieht nämlich ein paar Wochen später, geht hier schon ziemlich die Nachfrage hoch und orientiert sich dann so grob an der ursprünglichen Prognose. Also insofern, das ist die Tätigkeit des Forecasters, natürlich in Zusammenhang mit dem Optimierer, der dann auch richtige Preise und Verfügbarkeiten macht. Gut, jetzt hatte ich ja schon erzählt, es gibt No-Shows. Das sind Leute, die nicht kommen und auch nicht annullieren. Und das, was man an Buchungen also wenn man die No-Shows abzieht von den Buchungen, dann bleiben die Shows da, also die sogenannte Show-Abrate, das sind die geflogenen Passagiere. Und die entscheidende Frage ist, wie viele der gebuchten Passagiere werden auch am Check-in erscheinen. Eigentlich müsste man konkreter sagen, werden auch an Bord des Flugzeugs sitzen. Und das ist jetzt dann eine Frage, die auch im Optimierer beantwortet wird. Das ist sozusagen das Herzstück. Der nimmt die Prognosen aus dem Forecaster, die Preise und errechnet dann den optimalen Mix aus Buchungslasten und Verfügbarkeiten. Und er berücksichtigt halt die No-Show-Faktoren. Um zu der Anzahl überbuchter Sitze zu kommen, hat er einmal die Möglichkeit, vielleicht mal als Erwartungswerte, es gibt eine No-Show-Prognose pro Klasse, in der man weiß, würden Sie denn eher denken, dass die No-Show-Prognose in den unteren, also billigeren Buchungsklassen größer ist als in den oberen oder umgekehrt? Umgekehrt, dass die No-Show-Prognose in unteren Buchungsklassen geringer ist? Ja, gut, die Frage ist ein bisschen missverständlich gestellt. Sie denken wahrscheinlich, dass die in oberen Buchungsklassen flexible Tickets haben und wenn die nicht kommen, macht das nichts, weil sie das Ticket weiter nutzen können. Das stimmt, das ist natürlich ein Faktor. Aber wenn es jetzt zwischen nicht flexiblen Tickets, dann ist die No-Show-Rate in den billigen Klassen natürlich größer, weil man sagt, okay, 99 Euro zerrissen, auch nicht schlimm. Man kriegt ja den Anteil der Gebühren noch zurückerstattet, der manchmal beim 99-Euro-Ticket bei 98,99 Euro liegt. Also insofern, je billiger das Ticket, das ist ja geradezu idiotisch, desto mehr kriegt man eigentlich anteilsmäßig zumindest zurückerstattet. Also da ist es schon so, dass wir in den unteren Buchungsklassen ein gewisses No-Show-Verhalten, also höheres No-Show-Verhalten sehen, als wenn jemand 500 Euro zahlt, dann einfach mal No-Show festgebucht. Ne? Das tut weh. Also so sind die meisten Leute auch gestrickt. Also wir haben eine Prognose pro Klasse. Dann auch nochmal ganz wichtig, wir haben der Gruppenanteil auf dem Flug ist wichtig. Und zwar tun wir mal so einen Moment, als würde die Gruppe immer kommen. Wenn Sie 100 Sitze auf dem Flugzeug haben und Sie haben eine Gruppe von 70 Leuten, würden Sie dann den Rest, weil wir noch 30 Sitze, würden Sie die mehr oder weniger überbuchen, als wenn gar keine Gruppe drauf wäre? Genau, also mal unabhängig davon, ob eine Gruppe ab, die sagen schon manchmal ab, aber das können wir nicht durch eine Überbuchung regeln, sondern Sie haben völlig recht, die 30, wir tun sozusagen so, als hätte das Flugzeug nicht 100 Sitze, sondern nur 30 Sitze und würden natürlich dann prozentual weniger überbuchen, wäre ja auch irgendwie echt unfair. Ja, Sie haben Pech gehabt, die Gruppe ist doch gekommen, also nicht, deswegen, hier ist der Flug. Das ist natürlich für Steuerung echt heikel und wie gesagt, wenn sie nicht kommt, dann ist ein richtiges Desaster. Der nächste Punkt, der auch reinfließt in eine gute Überbuchungssteuerung, sind die sogenannten Denied Boarding Kosten. Denn wenn Sie überbuchen, kann es ja passieren, dass doch mehr Leute kommen, dass der 101. für den 100-Sitzer am Check-in erscheint und dann erstmal gesagt bekommen, oder wir machen es ja dann so, dass wir am Gate ausrufen und sagen, wir suchen noch Freiwillige, die den nächsten Flug nehmen. Und da der nächste Flug schon in 2 Stunden geht, gibt es nur 300 Euro. Oder wenn es in 6 Stunden geht, glaube ich, gibt es 600 Euro. Es gibt ja von der EU gewisse Kompensationsraten, die festgelegt sind, was man gezahlt bekommt, je nachdem, wann der nächste Flug geht. Und die Denied Boarding Kosten orientieren sich eben genau daran, wann der nächste Flug geht. Also sprich, wenn man einen stündlichen Rhythmus wie auf Hamburg-Frankfurt hat, dann würden wir eher ein bisschen mehr überbuchen, weil wir wissen, die Denied Boarding Kosten sind jetzt bei einer Stunde Delay nicht so exorbitant wie bei Flügen, die wir nur zweimal die Woche machen wir fast nicht, aber bei selten angeflogenen Flugzeugen, aber auch einmal am Tag, dann wird schon die maximale Entschädigung inklusive Hotelübernachtung notwendig. Also insofern schon klar, dass wir solche Flüge dann vorsichtiger überbuchen. Und es gibt ja auch nochmal einen Punkt, immer dann, wenn wir bestimmte Ereignisse haben, wie Messen oder irgendwelche Events, das beeinflusst natürlich auch das No-Show-Verhalten. Eher weniger No-Shows bei solchen Großereignissen, weil die Leute meistens dann, die sind ja dann da und die suchen sich das nicht aus, ob sie fliegen, sondern die orientieren sich an diesem Großereignis. Und dann kann man natürlich auch nochmal etwas machen, wenn man die Buchungen durchschaut, gucken, ob es dort irgendwelche individuellen No-Show-Historien geben. Passagier Meier ist irgendwie zu jedem zweiten Flug nicht erschienen. Dann können wir schon sagen, da überbuchen wir mal mindestens schon mal einen Passagier für. Also das ist eine hohe Kunst. Betrifft denn das Jetzt stellen Sie mal vor, Sie sind Chef einer Low-Cost-Airline, die keine flexiblen Tickets verkauft, sondern mit der Buchung, egal ob man fliegt oder nicht, das Geld haben Sie. Würden Sie da denn auch überbuchen? Denn wenn Sie 100 Sitze haben, müssen 100 Tickets verkauft, haben Sie den Ertrag. Kein Ärger, keine Überbuchung. Was? Keine? Ich würde auch nicht überbuchen. Trotzdem, also ich würde überbuchen, meine ich. Nicht überbuchen. Im Grunde, wie Sie es sagen, vielleicht nicht so ganz vorsichtig, sondern im Grunde nach den gleichen Kriterien. Also auch als Low-Cost-Airline würde ich mir so ein System zur Prognose der Überbuchung anschaffen. Denn jeder physisch leere Sitz ist entgangener Ertrag. Früher haben die immer so Reklame gemacht, wir überbuchen nicht, weil brauchen wir gar nicht, wir haben alles feste Tickets. Dann haben sie irgendwann mal nachgedacht und gesagt, sind wir eigentlich bescheuert, immer mit mindestens 5 oder 10% leere Sitze rauszufliegen. Also auch überbuchen. Also sonst glaube ich, wären sie pleite. Ja, schon. Also Überbuchung heißt ja nicht, dass dann tatsächlich Leute stehen bleiben. Natürlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Aber ein gutes Überbuchungsprognosesystem, ich weiß nicht, ob ich noch mal eine Zahl habe, schafft es durchaus für, das ist unter, ist eine einstelligen Prozentzahl, da wo es tatsächlich zu einem Denied Boarding kommt. Also wenn Sie 100 zusätzliche Gäste befördern können, dann haben Sie vielleicht so 5 bis 6 tatsächliche Denied Boardings. Ja, bitte. Nee, ist eigentlich eher umgekehrt. Wir können in die AGB schreiben, was wir wollen. Das wäre eh nicht gültig, sondern da gibt es eine Verbraucherschutzorganisation oder Gesetzgebung der EU, die ja gerade nochmal feste Raten vorschreibt, was mindestens zu zahlen ist. Das gab es eben früher nicht. Das ist erst seit 2005 oder so, dass es feste EU-Raten gibt. Früher waren wir immer großzügig und die anderen Airlines haben teilweise nur, gab mal eine Cola-Dose ausgegeben und gesagt, da hinten ist der nächste Flug wahrscheinlich. Also das war ja häufig in das Ermessen der Airline gestellt. Ja, aber dadurch, dass so selten Flieger ausfallen, okay, aber in Kombination mit der Tatsache, dass die erst kurz vor, also die fallen ja meistens erst kurz vor Flugereignis aus, können Sie das auch nicht. Sie würden das nicht bewusst in der Kapazitätssteuerung berücksichtigen. Das würde ja bedeuten, auf dem nächsten Flug verkaufen wir nur die Hälfte der Sitze, weil wahrscheinlich der Flug davor gecancelt wird. Das könnte keine Airline überleben. Es sei denn, man macht es dann mal 14 Tage oder eine Woche vorher. Das kann man natürlich schon machen. Wenn man dann annulliert, dann würde man die Gäste natürlich umbuchen auf den nächsten Flug. Dann fließt das sozusagen ein in die normale Steuerung. Aber wenn Sie wirklich am Tag selbst eine Annullierung haben, aus technischen Gründen oder was auch immer, dann müssen Sie halt die Gäste nach allen besten Möglichkeiten umbuchen. Und sie sind natürlich dann, müssen als Airline zahlen, es sei denn, es höhere Gewalt wie Gewitter oder Fluglotsenstreik. Trotzdem haben Sie schon mal einen Punkt, wenn man ein Gesamtsystem, so eine Airliner-Weisheit, so über 80% Auslastung fährt, Richtung 90%, dann fallen einem genau solche Events voll auf die Füße, weil sie dann die Gäste, wenn mal was ausfällt, und irgendwann fällt immer was aus, dann nicht auf Alternativflügen transportieren können. Es gab so mal so eine Erfahrung, JetBlue in Amerika, die sich immer damit brüsteten, so Richtung 90% zu fliegen. Die haben mal in so einem Schneewinter in New York da so viel Lehrgeld zahlen müssen, dass sie auch selbst anschließend zugegeben haben, wir steuern jetzt bewusst Richtung 80 und nicht 90%, um zu reaccommodaten, wie man so schön sagt. Also. Ja, das waren die. Also wenn man gar nicht überbuchen würde, dann würden halt immer diese Sitze frei bleiben für die No-Shows. Und mit der Überbuchung, jetzt dieses dunkelblaue Kästchen dort oben, schafft man es dann hoffentlich, geht's relativ genau aus, dass dann der Sitznadelfaktor nahe der 100% ist. Gut, wir haben also gesagt, man kann das ja grob simulieren, 200 Millionen Überbuchungserfolg. Aber hier nochmal der Fall, dass zu viel überbucht wurde oder umgekehrt zu wenig No-Shows kamen. Und dann gibt es diesen Balken der Denied Boardings. Und da gibt es dann auch zwei Varianten, also Voluntary Denied Boardings, wo man dann am Gate oder wo meistens erst am Gate fragt, wer möchte vom Flug zurücktreten. Und da gibt es typischerweise zwei Extreme. Die Leute kloppen sich um die Denied Boarding. Ja, weil 600 Euro, vierköpfige Familie, 2400 Euro, noch ein bisschen am Flughafen hier einzischen und dann sechs Stunden später nach New York. Ich meine, das ist doch wie ein Lotto gewinnen. Und es gibt natürlich die Fälle, stellen Sie sich vor, Kiew im Winter, Geschäftsreisende, da fragen Sie, keiner antwortet. Und dann müssen Sie sagen, wir haben jetzt, tut mir leid, Sie müssen auf dem nächsten Morgen, Sie kriegen ja einen Hotelvoucher und so weiter. Das kann dann auch zu Schwierigkeiten führen. Aber ich, ganz nochmal, Sie hatten eine Frage? Oder? Okay. Ja, gut. Sie kennen ja schon vom letzten Mal unser Malzermor-System. Da wären wir natürlich schön bescheuert, wenn wir unsere Vielflieger da malträtieren würden. Also Senatoren oder FTLs möglichst nicht, sondern halt, ja. Genau. Ja, gar nichts. Also ich meine, gucken Sie sich mal die Profitabilität der Airline-Industrie insgesamt an. Die ist eigentlich immer negativ. Aber jetzt will ich mich mal ernsthaft antworten. Also kann man ja ausrechnen, 400 Sitze im Jumbo, Durchschnittsertrag vielleicht pro Flug, pro Gast, also jetzt nicht Ertrag, sondern Erlös, 300 Euro über alles, sind dann 120.000 Euro, wenn ich das richtig rechne. Stimmt das? Ja? 4 Nullen, ne? 120.000 Euro. Die Kosten... Ja, die Kosten können 150.000 sein, also je nach Auslastung. Ich habe jetzt ja implizit angenommen, der ist voll und 300 Euro wären auch noch okay. Aber wenn er nur halb voll ist und 250 Euro, dann kann man mit einem Flug auch mal lässig 50.000 Euro Verlust machen, mit einem einzigen Flug. Also insofern ist das schon eine diffizile Steuerungssache. Aber es ist nicht, also das ist ja eine Maschinerie, die läuft. Wir wären auch lange tot, wenn wir einzelne Flüge nachweihen würden, sondern es muss halt im Durchschnitt stimmen. Und wenn wir kluge Systeme haben, wie diese hier, dann sorgen die auch schon dafür, dass es im Durchschnitt einigermaßen stimmt. Jetzt nochmal der Optimierer. Was gibt eigentlich der Optimierer aus? Der Forecaster gab ja diese Kurve aus, wie viele Leute auf diesem O&D fliegen werden. Und der Optimierer macht jetzt den Expected Marginal Revenue pro Seat. Also sozusagen das, was wir erwarten, wenn wir den nächsten Sitz verkaufen oder wenn wir den versteigern würden. Was ist da sozusagen die Zahlungsbereitschaft? Und dann gibt es halt ganz viele Sitze, die hier nur in der billigsten 99-Euro-Kategorie verkauft werden. Und dann steigt halt die Zahlungsbereitschaft bis hin zu, dass es hier vielleicht so 10 Leute gibt, die Richtung 500 Euro bezahlen würden. Und da geht ein für so eine Expected Marginal Seat Revenue Kurve, geht halt Nachfrageprognose, eine gewisse Schwankungsbreite, welche Fares, also wir können ja immer nur zu gewissen Preispunkten verkaufen. Und es gibt auch eine User-Beeinflussung, also der Revenue Manager auf Basis seiner Erfahrung nimmt auch Einstellungen vor, in der Hoffnung, damit den Ertrag zu steigern, was man natürlich im Nachhinein nie so richtig feststellen kann. Deswegen sind auch Revenue Manager, man kann denen nie so richtig nachweisen, ob sie eigentlich Unsinn gebaut haben. Ja, man weiß ja nicht. Die haben jetzt irgendeine Beeinflussung gemacht, weil sie glauben, die Leute zahlen noch mehr. Dann haben sie halt die unteren Buchungsklassen hier schon geschlossen, obwohl der Optimierer die vielleicht später geschlossen hat. Ja, dann gibt es irgendwelche Buchungen, die reinkommen. Er kann aber immer sagen, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es noch viel schlimmer gewesen, wenn es nicht so gut war. Aber, also was er hier macht, ist eine Nachfragekurve, hier praktisch eine Gauss-Kurve mit einer gewissen Varianz und dieses Expected Marginal Seat Revenue, sozusagen die Zahlungsbereitschaft in den verschiedenen Preispunkten, das wird dann also aus dieser Gauss-Kurve errechnet er dann praktisch als Endprodukt diese Expected Marginal Seed Revenue. Das ist das Ergebnis des Optimierers, aus dem man dann praktisch diese Kurve erstellen kann, aus dem man dann auch sagen kann, wie viele Sitze sollen jetzt zu welchen Preisen verkauft werden. Also er hat zum Beispiel hier bei 550 Euro, da schneidet man dort oben ab, bei 450 Euro würde man dort abschneiden und das gibt dann eben übereinander gelegt diese gestufte Kurve als Basis der Optimierung. Gut, und das wird dann die Ergebnisse des Optimierers für jeden einzelnen Flug der nächsten 364 Tage werden dann in das Inventar geschrieben und darauf greift dann das Revenue Management System zurück. Jetzt wäre das ja vielleicht ist immer noch zu einfach. Der Punkt ist jetzt bei dem tatsächlich, wenn eine Buchungsanfrage kommt, machen wir es ähnlich so wie auf der am New York Stock Exchange, dass einer brüllt, ich hätte gern AT&T-Aktien für 500 Euro und der andere sagt, nee, ich verkaufe aber nur für 498 und so werden ja Preise gemacht. Aber Sie haben noch eine Frage. Nein, schön wär's.
Also inwiefern ist da Konkurrenz ein Problem?
Also die Konkurrenz geht in den Forecaster ein. Und zwar gibt es die Möglichkeit von den Global Distribution System Daten zu kaufen, also vergangenheitsbezogene Daten zu kaufen, wie viele saßen auf der KLM-Maschine, wie viele saßen auf der British Airways-Maschine. Also zumindest Gesamtzahlen. Was wir nicht bekommen, weil das bei uns wettbewerbsrechtlich verboten ist, die genauen Preise, wie viele haben welche Preise gezahlt. In Amerika ist es sogar so offen, da gibt es das DOT, das Department of Transportation, also das amerikanische Verkehrsministerium, veröffentlicht für alle, können Sie auch auf der Website des DOT nachlesen, einen sogenannten 10% Ticket Sample. Alle Airlines müssen 10% ihrer Tickets, und zwar zufallsausgewählt, veröffentlichen, deren Ergebnisse. Da können Sie also wirklich für den Southwest-Flug von San Francisco nach Los Angeles gucken, wie viele Preispunkte, also wie viele Leute haben zu welchem Preis gekauft. Das ist natürlich ideal, dann bei uns nicht so verfügbar. Wir müssen so ein bisschen aus den Mengen das dann zurückrechnen. Aber dadurch, dass ja alle Airlines irgendwo so eine Steigerungskurve haben, gibt es Möglichkeiten, da zurückzurechnen. Was wir natürlich nicht machen können, ist die ganz aktuellen Buchungsdaten der Airlines. Ja, wie steht es heute auf dem Flug, der nächste Woche von KLM rausgeht versus unser? Solange Sie eine kartellrechtliche Freistellung haben, auf Amerikanisch heißt das Antitrust Immunity, also wir haben das mit United und Air Canada, da dürfen wir komplett, oder SAS, dürfen wir komplett Preise, Kapazitäten oder auch solche Aktionen austauschen. Airlines, mit denen wir das nicht haben, ist natürlich strikt verboten. Wobei, sobald es dann im Markt ist, sieht es ja jeder. Ne? Aber wir dürfen die Pläne darüber dürfen wir nicht vorher sagen. Jetzt wollte ich nochmal kurz zu dem Thema Bid-Price, auch wenn es LH-spezifisch ist, das machen aber trotzdem alle größeren Airlines so. Der O&D-Forecaster gibt ja diese Prognosen. Die müssen aber wiederum, wir fliegen ja tatsächliche Flüge, das heißt, die müssen runtergebrochen werden auf die Flüge. Also auf diesen Hamburg-München-Flug, der als Zubringer von New York ist, da sitzen natürlich auch zig Leute, die nur nach München wollen oder über München nach Rom oder sowas. Das muss ja dann wieder konsolidiert werden. Und der nächste Punkt ist, wenn so eine Buchungsanfrage kommt in der Buchungsklasse W zu einem Preis von 290 Euro, dann könnte man jetzt sagen, dann ist doch die Wertigkeit dieser Anfrage ist genau 290 Euro. Vielleicht sagen wir aber auch, nee, die kommt aus einem Land mit einer schwachen Währung, da machen wir den Bid-Preis statt 290 Euro umgerechnet nur 260 Euro. Das heißt, einer Buchung wird eine gewisse Wertigkeit zugeordnet und diese Wertigkeit wird verglichen mit dem, was das Revenue Management System gerade mal gesagt hat, hier in dieser Kurve. Also angenommen, diese Buchungsklassen sind schon alle zu und jetzt kommt eine Buchungsanfrage in, ich sag mal, dieser Wertigkeit. dann sagen wir, okay, die ist gerade noch oberhalb dieses Gebirges, dann würden wir sagen, es gibt eine Verfügbarkeit. Aber angenommen, wir sind hier und es kommt eine Buchungsanfrage mit dieser Wertigkeit, sagen wir, keine Verfügbarkeit für so einen geringen Preis. Das ist dieses Bid-Price-System, das sozusagen eine Buchungsanfrage ist wie so ein Aktienkäufer, der einen gewissen Preis für eine Aktie bietet. Und unser System ist der Aktienverkäufer, der sagt, für welchen Preis er noch eine Verfügbarkeit anbietet. Das haben wir jetzt seit ja schon fast 20 Jahren, also Ende der 90er wurde es bei uns eingeführt, 95 haben wir angefangen. Das ist einfach, weil sie sozusagen immer nur mit diesen Ja-Nein-Entscheidungen arbeiten müssen. Gibt es Verfügbarkeit für diese Anfrage, ja oder nein? Das ist im Grunde genau wie eine Kreditkartenverifikation. Die schicken die Kreditkarte zu Mastercard, einen Zahlungswunsch mit der Kreditkarte und der sagt ja oder nein, wird autorisiert oder nicht autorisiert. Das lässt sich dann auch natürlich systemtechnisch gut abbilden. Auch die Anzahl der Bits und Bytes, die dafür hin und her gehen müssen, ist dann übersichtlich. Und das läuft dann eben so, der Agent setzt eine Buchungsanfrage ab, der Reisebüro, oder Sie machen es implizit über die Website, indem Sie halt einen Reiseweg anfragen. Sie bieten natürlich jetzt nicht einen konkreten Preis, aber Sie sagen von Frankfurt nach New York und der wird dann mit einer, also Frankfurt und New York zum Beispiel in der Economy Class, der wird dann mit einer Verfügbarkeitsanfrage aus dem GDS verknüpft. Das GDS fragt im Inventory aller möglichen Airlines nach, was die dann haben, und wenn sie bei uns nachfragen, fragt unser Inventory dann das Revenue Management System, habe einen Bitpreis von 300 Euro, sollen wir ihm Verfügbarkeit auf diesem Flug anbieten, ja oder nein? Und dann kommt ein Ja oder Nein zurück. Das ist doch schick. Also das ermöglicht halt auch, wenn nochmal die Feinheit, natürlich haben wir 26 Buchungsklassen, aber innerhalb der 26 Buchungsklassen gibt es durchaus unterschiedliche Preise. Wenn Sie zum Beispiel diese Corporate Fares nehmen, die wir letztes Mal hatten, wenn zum Beispiel Siemens eine spezielle Rate kriegt in der W-Klasse, also Economy Class, kriegt Siemens halt statt der offiziellen 200 Euro, kriegen die 150 Euro. Wenn das diese Siemens-Anfrage mit dem Bitpreis, der hat dann auch nur 150 Euro, obwohl er in der W-Klasse ist, die vielleicht noch offen ist, aber sagt man, nee, 150 Euro ist uns zu wenig, da kommt noch einer, der zahlt in der W-Klasse 200 Euro. Dann kriegt Siemens keine Verfügbarkeit. Das kann passieren. Aber natürlich würde Siemens dann in der nächsten, hoffentlich in der nächst höheren Buchungsklasse nachfragen und dort würden sie dann Verfügbarkeit bekommen. Insofern ist es nochmal wichtig, so ein Bitpreis bewertet einzelne Anfragen, die halt innerhalb der gleichen Buchungsklasse unterschiedlich sein können. Oder hier einfach mal so ein Thema, das sind vier Anfragen, alle gleiche Strecke, Athen, New York, alle in Business Class, alle werden aus dem Ursprungsverkaufsort New York angefragt, also irgendein Reisebüro in New York, aber mit verschiedenen Bedingungen, entweder mindestens 14 Tage zwischen Hin- und Rückflug, spezieller Seemännertarif, ja, kann lukrativ sein, meistens One-Ways, weil sie dann mit dem Schiff zurückfahren. Dann gibt es zum Beispiel auch 3 Wochen vorher Advanced Purchase. Das sind jetzt alles Fares, das, was der Kunde zahlt. Und dann nehmen wir, weil wir eine Anfrage aus der C-Klasse hier bekommen, in der Bewertung sicherheitshalber den niedrigsten Preis von diesen möglichen als Fare. Das ist sozusagen eine konservative Steuerung, indem wir sagen, wir wissen ja nicht so genau, ob das jetzt was genau angefragt ist. In dieser C-Klasse nehmen wir die 1699, ziehen davon irgendwelche Marktpreisanpassungen ab. Jetzt hier und die 5% Provision ziehen wir auch noch ab. Also wir sagen, das bleibt von der Anfrage bei uns übrig. Das ist so ein sogenannter Capacity Allocation Value, ist sozusagen der Wert der Buchungsanfrage. Und dann entscheidet jetzt das Revenue Management System, soll er für 1369 in der C-Klasse auf diesem Flug jetzt einen Preis in der Verfügbarkeit geben, ja oder nein. Und das ist wie so eine Waage, wenn dieser CAF zu wenig ist, also dieser Capacity Allocation Value, dann geht die Waage hoch und er sagt, gibt nichts. Das Revenue Management System erwartet nämlich mehr oder umgekehrt, wenn der Kaff der Buchungsanfrage drüber liegt, dann gibt es eine Verfügbarkeit und der Kunde kann fliegen. Und hier ist nochmal das Thema, Sie können das eben auch nach Märkten steuern, wenn Sie meinetwegen für einen Flug aus der Singapur-Gegend, also aus Asien oder aus Europa, höhere Verfügbarkeiten haben wollen, dann kann es sein, dass der in der Buchungsklasse H noch eine Verfügbarkeit bekommt und die anderen bekommen keine Verfügbarkeit. Das sind alles sozusagen Steuerungserfahrungswerte, die einfach nur das Ziel haben, den Ertrag zu optimieren. Und es sind Erfahrungswerte, wo man eben weiß, ja, das sind hier eher hochwertige Buchungen, die aus dem Markt kommen und hier vielleicht aus diesem Markt, Frankreich oder England, eher geringwertigere Buchungen. Deswegen würden wir denen keine Verfügbarkeit in der Klasse geben. Und wie gesagt, es kann sich nach Saison unterscheiden. Die generelle Regel ist natürlich, so ein Revenue Management System macht erst dann so richtig Spaß oder steigert erst dann so richtig den Ertrag, wenn eine Übernachfrage besteht. Solange Sie auf dem 100-Sitzer nur maximal 70 Leute haben, die bereit sind zu fliegen, gut, kann man natürlich auch nochmal geschickt durch Preisstaffelung versuchen, das Maximum rauszuholen, aber so richtig Spaß macht es erst dann in der Hochsaison, wenn man hier so über 90% mal als Sitzladefaktor erwarten kann. Denn dann kann man ja auch niedrigwertige Buchungsanfragen guten Gewissens abweisen, weil man weiß, da kommen noch genügend gute. Ja, hier nochmal, um eine Vorstellung zu geben. Wir haben 2,5 Millionen veröffentlichter Tarife. Und das sind jetzt nicht nur die Euro-Werte, sondern natürlich in der Kombination Strecke, Flugzeug, Saison, Restriktion, also 14 Tage Minimum Stay oder so etwas. Also da multipliziert sich das dann auf diese 2,5 Millionen. Aber noch mehr sind diese 3,7 Millionen an Corporate Fares oder spezielle Fares für ethnische Reisebüros. Alles das, was nicht public ist. Also public ist das, was Sie im Internet oder im normalen GDS als normaler Nutzer sehen. Und private ist das, was Sie erst dann sehen, wenn Sie sich als ganz bestimmter autorisierter Nutzer, meinetwegen ein Siemens Reisebüro, einwählen. Ja, wir haben 151.000 ONDs, Origin and Destination, also 151.000 mal Hamburg, New York, München, Chicago und ähnliches. Das ist schon Wahnsinn. Das sind teilweise Buchungsströme, auf denen wir, glaube ich, im Monat vielleicht mal 4 Gäste haben. Ja, 4 vielleicht ein bisschen wenig, aber also wirklich, das nennt man dann dünne ONDs, also dort, wo, wie gesagt, seltene Umsteigekombination, vielleicht sogar noch mit 2 Umsteige-Hubs dazwischen. Gut, hier das ist, muss man ganz groß schreiben, Anzahl Buchungsklassen 26, weil das Alphabet 26 Buchstaben hat. Aber der Witz ist praktisch, wie viel, dass wir praktisch pro Tag knapp 100.000 Mal Tarife ändern und anpassen. Daran sehen Sie so ein Forecaster und Optimierer, was die jedes Mal immer noch mal rechnen und Feinheiten adjustieren. Also pro Jahr sind das 32 Millionen Anpassungen. Wir haben 60 Millionen Gäste. Das heißt, es gibt gerade mal 2 Gäste, die sozusagen auf dem rechnerisch, die auf dem gleichen Tarif fliegen. Schon, also ist schon hochgradig ausoptimiert. Gut, jetzt vielleicht noch zum Abschluss nochmal die Systemlandschaft. Das haben Sie ja, die 3 sagen, Prozessschritte, Forecaster mit der Prognose, Optimierer und Inventar haben Sie schon kennengelernt. Und dort in diese, das sind ja auch Systeme. Also da gibt es gewisse Provider, erzähle ich gleich noch. Aber in diese Systeme fließen dann eben die Kapazitäten und Fares in beide ein. Die aktuellen Buchungen fließen in den Forecaster ein. Da lernt sozusagen der Optimierer über den Forecaster, was da eingeflossen ist. Historische Buchungen, genauso dort. Und auch historische Check-in-Daten braucht man natürlich hier für die No-Show-Prognose. Und wenn es Sie interessiert, von wem die Systeme gebaut wurden, Also das Pricing-System, das ist im Grunde ja ein System, in dem man Preise anlegt und dann in die GDS reinbringt. Da ist jetzt nicht viel Intelligenz drin. Das ist von Lufthansa Systems gebaut worden. Aber hier der Forecaster, das ist schon ein System, was massiv Intelligenz und Optimierungs-Know-how in sich vereint. Das ist von Lufthansa Systems gebaut worden, vor 2 Jahren in der letzten Ausbaustufe in Betrieb genommen. Dann gibt es einen Optimierer, den wir von dem Weltmarktführer in dem Bereich haben. Das ist PROS, so heißen die, eine amerikanische Firma, die in Houston sitzt. Und dann geht es halt über die Middleware, das werden wir das übernächste Mal, wenn ich über SOA rede, nochmal näher kennenlernen, dann in das Inventar. Und das Inventar und Inventory ist ein Teil dieser Amadeus Backend Suite von Inventar, Reservierung, Ticketing, Check-in-System. Da ist das praktisch sozusagen der Buchhalterteil, wo immer festgehalten wird, wie viele Buchungen wir schon haben und wie viele freie Sitze. Wenn Sie jetzt bei uns im Revenue Management anfangen wollten, dann hätten Sie 2 Möglichkeiten. Mit Ihrem PC entweder auf den Forecaster oder auf den Optimierer Einfluss zu nehmen. Auf den Forecaster müssen Sie immer dann Einfluss nehmen, wenn irgendwelche Marktveränderungen passiert sind, die der Forecaster nicht wissen kann. Wir sagen immer, der Forecaster liest keine Zeitung. Das heißt, Sie müssen dem Forecaster etwas beibringen, wenn Sie etwas in der Zeitung gelesen haben. Meinetwegen Krisengebiet Nordafrika, dort wird die Nachfrage sinken. Also lieber Forecaster, vergiss deine Prognosen, senk die bitte um den Faktor X ab. Oder Lehman-Krise Ende 98, drittes Quartal, da konnte man natürlich auch sofort, die Nachfrage krachte runter, auch gleich dem Forecaster sagen, du, da kommen jetzt weniger Leute, bitte nicht die alte Erwartungshaltung an den Optimierer geben, dann dreht er durch, dann verkauft man viel zu billig. Also hier die Nachfrage runtergedreht und damit den Optimierer verwässert. Der andere Punkt, wenn es jetzt nichts Strukturelles, Mittelfristiges ist, dann würden Sie das eigentlich nicht im Forecaster machen, sondern machen Sie es im Optimierer. Zum Beispiel, das sind häufig gar keine äußeren Anlässe, sondern Sie sehen irgendwo auf einem Flug, ist das erwartete Buchungsverhalten nicht so, wie Sie es eigentlich kennen. Und dann würden Sie im Optimierer vielleicht runterdrehen und sagen, jetzt mach mal die Buchungsklassen auf, damit wir mehr Nachfrage haben. Oder es gibt auch sozusagen unterschiedliche Strategien. Wir haben jetzt gerade die Langstrecken, die sind ja 364 Tage vorher im System. Das heißt, jetzt haben wir Winter. Sie könnten jetzt im Grunde schon sagen, ob wir im nächsten Sommer lieber einen Grundstock an billigen Tickets jetzt schon verkaufen sollten, um sozusagen eine Basisauslastung zu sichern. Oder ob man sagt, nee, nächster Sommer, der wird schon gut, da verkaufen wir jetzt nichts billig, da kommt noch hochwertige Nachfrage. Solche strategischen Einflüsse, die haben ja nichts mit dem Forecaster zu tun, ja, sondern das ist eine konkrete Strategie, die eine Airline im Wettbewerb einnehmen kann, die würde man dann im Optimierer implementieren. Oh, das ging ja schnell. Es gibt dann, also ich habe jetzt einen Teil weggelassen, es gibt dann hier hinter dem Optimierer, nochmal alle Möglichkeiten zusätzlich, wie ich ja schon angedeutet habe, über den Point of Commencement, über gewisse Reisewege, über den Point of Sale, über gewisse Kundengruppen vielleicht noch versuchen zu differenzieren und damit Verfügbarkeiten zu steuern. Es könnte auch zum Beispiel sein, dass Sie mit einer Firma einen Vertrag machen und wenn Siemens weiß, dass wir so ein Bitpreissystem haben und die mit den abgesenkten Raten weniger Verfügbarkeit bekommen als einer, der mehr zahlt, wird Siemens vielleicht sagen, vielen Dank für diese Rabatte, die nützen mir ja gar nichts, weil wenn es wichtig ist, Freitagnachmittags und Montagsmorgens, kriege ich überhaupt keine Plätze in eurer Klasse. Deswegen könnte auch sein, dass Sie mit Siemens gewisse Mindestverfügbarkeiten vereinbaren müssten. Dann würden Sie also dem Inventar sagen, wenn eine Anfrage von Reisebüro Siemens kommt, mindestens 10 Plätze auf der München-Frankfurt montags morgens für die reservieren. Also insofern, da gibt es noch jede Menge zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten, die hinter dem Optimierer passieren. Aber das ist sozusagen die ganz hohe Kunst der Steuerung. Können Sie jetzt irgendwas damit anfangen, wenn Sie jetzt den nächsten Flug buchen? Ja, also eine Sache, die Sie vielleicht auch schon vorher wussten, ja, da haben Sie jetzt, würden Sie Ihr Buchungsverhalten ändern? Oder umgekehrt, da Sie ja möglichst billig fliegen wollen, wie wir alle, was müssen Sie denn jetzt eigentlich machen? Früh genug ganz gemeinsam, dass man nicht runtergeschmissen wird, genau. Ja, das ist auch im Wesentlichen die Regel. Und viel mehr können Sie auch, als alles andere wird sich herumsprechen, wenn es irgendwelche sonstigen Geheimnisse gäbe. Manchmal vermuten die Leute, dass wenn man noch ein bisschen wartet, dass es dann billiger wird. Das wäre aus unserer Sicht ein Unfall. Ich schließe das nicht aus. Manchmal gibt es vielleicht irgendwelche Notsituationen, dass man bereits geschlossene Buchungsklassen wieder aufmacht. Aber das ist eigentlich immer eine Verzweiflungstat einer Airline. Das macht man eigentlich nie gerne oder irgendwie freiwillig. Das heißt, wenn Sie wissen, dass Sie irgendwann fliegen, buchen Sie sofort. Billiger wird's, darf es eigentlich nicht werden. Zumindest würde ich niemals darauf spekulieren, weil das so selten ist, dass, wie gesagt, der Erwartungswert sollte deutlich unter 10% liegen. Ja, der andere Punkt vielleicht noch ganz kurz, wie man jetzt feststellen kann, ob ein Steuerer, hier eine Dame, ob die gut gearbeitet hat. Die greift ja ein, die sagt dem Forecaster was anderes und die sagt dem Optimierer was anderes. Nachher haben wir irgendwie einen Flug und gucken, wäre eigentlich eine andere Steuerungsstrategie, hätte die mehr Revenue gebracht. Das können Sie ja leider in der Realität nicht feststellen, weil es immer nur diesen einzelnen Flug gibt. Aber wir haben ein Simulationstool gebaut, mit dem man Flüge halt durchspielen kann, indem irgend so eine Standardnachfrage reingespielt wird und dann können wir mit den Steuerern verschiedene Steuerungsstrategien durchspielen. Und häufig stellt sich fest, oh Wunder, hätten sie nichts verändert, hätten wir mehr Ertrag gehabt. Das ist jetzt nicht, weil es böse Steuerer sind, sondern weil das ein enorm komplexes System ist und die Dinger sind schon so gut wie ein relativ guter Schachcomputer. Und wenn, ich weiß nicht, wenn irgendein Schachweltmeister unter uns ist, aber falls nicht, verlieren wir doch alle gegen einen guten Schachcomputer. Und so ähnlich ist es inzwischen auch mit den Optimierungsdingern. Es sei denn, wie gesagt, es sind also er liest nicht Zeitung, aber wenn das Umfeld stabil ist und gut eingepflegt in das System, dann sind die Systeme häufig besser als Leute, die versuchen manuell an irgendwelchen Schrauben zu drehen. Und der andere Punkt, aber da muss ich fast den Ton abschalten, weil wenn Sie das hören, ITler steuern besser als Revenue Manager. Das haben wir in diesem System, ja, wir haben da immer so gegen die gespielt und nicht immer, aber häufiger haben die IT-Leute gewonnen, weil natürlich schon das Zusammenspiel dieser verschiedenen Komponenten, das ist diffizil und eine gewisse Systemkenntnis hilft einfach. Oder auch so ein Mindset, wie verhalten sich dynamische Systeme. Also insofern sind Sie auf der IT-Seite, haben Sie alle Karrierechancen der Welt. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Nachmittag und bis in 2 Wochen.